Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Welche Auswirkungen hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts auf den Bundeshaushalt? Die Inflation in der Eurozone in den USA geht runter. Bedeutet dies zeitgleich Zinswenden der entsprechenden Notenbanken? Der IWF hebt die Wachstumsprognose für China an. Können die Europa und die USA davon profitieren? Und zu guter Letzt, welchen Einfluss hat der Wahlkampf in den USA auf die Fed? Ja, Rudi, lass uns wieder anfangen mit Deutschland, Kürzungen im Bundeshaushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat ja untersagt, der Regierung ungenutzte Gelder, die vorgesehen waren, für den Klima- und Transformationsfonds zu nutzen aus der Corona-Pandemie. Jetzt ist ja momentan ganz großes Leben drin. Wo kann gekürzt werden? Wie kann sozusagen der Bundeshaushalt finanziert werden? Es fehlen scheinbar 60 Milliarden Euro. Welche direkten Auswirkungen siehst du aktuell auf die Wirtschaft und wie glaubst du, wird dieser Fehlbetrag, die 60 Milliarden Euro, anderweitig finanziert werden können?
Ja, danke, Sebastian. Sehr gute Frage. Offensichtlich hat ja diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den einen oder anderen in der Politik dann doch überrascht, obwohl es ja einige warnende Stimmen gibt. Ich möchte daran erinnern, dass die Steuereinnahmen, also rein die Steuereinnahmen des Staates, bei fast 1 Billion pro Jahr liegen. Die 60 Milliarden sind ja durchaus auch für mehrere Jahre angelegt. Insofern sollte es Möglichkeiten zur Priorisierung geben. Darüber hinaus halte ich es aber auch für möglich, dass tatsächlich der Bundestag nochmal ein Sondervermögen für den Umbau, die Modernisierung, die Digitalisierung, die grüne Transformation der Wirtschaft beschließt. Das würde es dann sicherlich einfacher machen, mit verschiedenen Anreizen, vielleicht auch Subventionen zu arbeiten. Ich bin grundsätzlich nicht so ein großer Fan von Subventionen, aber manchmal ist es eben doch der richtige Weg, um Dinge anzuschieben. Und von daher sollten wir, glaube ich, schon gucken, wo wir Mittel herkriegen. Wie gesagt, sei es durch Repriorisierung oder durch nochmal ein weiteres Sondervermögen, ein Fonds, um hier die Maßnahmen für die Zukunft dann auch auf die Beine stellen zu können und auf den Weg zu bringen.
Ja, du hast gesagt, Sondervermögen und auf die Zukunft. Welche direkten Auswirkungen könnte es dann auf den Bundeshaushalt 2024 haben?
Ja, das ist jetzt natürlich politisch die große Frage. Da weiß ich nicht, wie die Koalitionäre sich am Ende einigen werden. Sicherlich wird eine Partei versuchen, die Schuldenbremse und darauf zu pochen, diese einzuhalten. Andere werden möglicherweise da etwas großzügiger mit umgehen. Insofern ist das, glaube ich, eine wirkliche politische Entscheidung, die zu treffen ist. Aber im Grundsatz gibt es eben die genannten Möglichkeiten und ich habe wenig Zweifel, dass der Politik da auch Wege und Mittel einfallen werden, um diesen Umbau der Wirtschaft entsprechend unterstützen zu können.
Ja, nachdem diese Anführungszeichen doch Schocknachricht über den Bundeshaushalt gekommen ist, gab es auf der anderen Seite in der Eurozone doch positive Nachrichten. Inflation im Euroraum unter 3%, natürlich im Vergleich zum Vormonats gefallen. Natürlich immer noch von den 2%, die die EZB so als Zielwert hat, entfernt. Die Eurozone, die EU-Kommission geht davon aus, dass in der Eurozone im nächsten Jahr die Teuerungsrate bei 3,2% liegen wird. Aber ist das nicht jetzt schon so das erste Anzeichen, dass die Zinswende, die Zinssenkung doch noch stärker in Fokus rücken müssen?
Ja, im Moment betont die Notenbank, dass sie die Zinsen länger oben lassen muss, um das 2%-Ziel zu erreichen. Insofern glaube ich nicht, dass die Zinswende jetzt unmittelbar bevorsteht, aber es ist richtig, die Inflation sinkt, die Wirtschaft schwächelt, insbesondere auch in Deutschland. Und vor dem Hintergrund erwarten wir natürlich auch im nächsten Jahr dann Zinssenkungen. Man muss dazu sagen, sollte die Notenbank die restriktive Geldpolitik, und ich würde mal sagen, mit einem Hauptfinanzierungssatz von 4,5% sind wir mittlerweile restriktiv. Also sollte diese restriktive Geldpolitik aufrechterhalten werden, bis die Inflation das Ziel von 2% erreicht, dann wird sie natürlich nach unten überschießen. Also die Inflation wird nach unten überschießen, weil sie ja immer mit einem Time-Lag arbeitet. Deswegen wird es jetzt sicherlich sehr genau darauf ankommen, wann die Notenbank in Anführungsstrichen den Sieg über die Inflation verkündet und dann senkt. Wir rechnen damit, dass das im zweiten Quartal des nächsten Jahres soweit sein kann.
Ja, du hast es gerade angesprochen, Sieg über Inflation. Wenn wir über den Atlantik gucken, Richtung USA, auch dort die US-Inflation doch erstaunlicherweise etwas nachgelassen. Die meisten Analysten hatten doch nicht damit erwartet, dass die Verbraucherpreise sinken werden. Die Märkte haben darauf unmittelbar reagiert. Wir haben das an den Währungsmärkten und Zinsmärkten gesehen gehabt. Welche Auswirkungen hat der Rückgang der Kerninflation von 0,1% auf die zukünftige Zinsentscheidung der FED oder auch ist man hier noch abwartend?
Ja, für die FED gilt im Grunde genommen Ähnliches wie auch für die Europäische Zentralbank. Auch hier in Amerika betonen die Notenbanker immer wieder, dass sie noch längere Zeit die Zinsen hochhalten müssen, vielleicht sogar nochmal anheben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, auch hier haben wir den Zinshöhepunkt jetzt gesehen und der nächste Schritt wird dann einer nach unten sein. Wir sehen, dass die Wirtschaft schon ein wenig strauchelt. Wir rechnen auch damit, dass es möglicherweise sogar eine milde Rezession Anfang 2024 geben könnte in den Vereinigten Staaten. Eine interessante Zahl vielleicht, Sebastian, ist, wenn man Wohnen aus der Inflation herausrechnet, dann haben wir eine Inflationsrate, die deutlich unter 2% liegt. Also daran sieht man schon, dass die Geldpolitik in Amerika, die ja früher eingesetzt hat, als in Europa wirkt. Und wie gesagt, wenn man das Wohnen herausklammert, dann wären wir mittlerweile sogar wieder deutlich unter 2%. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die amerikanische Notenbank den nächsten Schritt wahrscheinlich auch im zweiten Quartal des kommenden Jahres nach unten unternehmen wird.
Du hast so ein bisschen ganz leicht natürlich nur Moll die Wirtschaft im Euroraum und in den USA angesprochen, beziehungsweise eine gewisse Erwartungshaltung. Ganz anders bei den Chinesen, ne? Da kann man ja fast sagen, ja, rosa-rot ist vielleicht übertrieben, aber die Industrieproduktion wuchs im Oktober doch relativ deutlich im Jahresvergleich um 4,6%. Das war ein ähnlicher starker Anstieg wie in den Vormonaten. Die Einzelhandelsumsätze sind gestiegen. Das Tempo nimmt also schon mal wieder hoch. Scheinbar hat ja auch das Paket, das die chinesische Regierung aufgelegt hat, über 137 Milliarden US-Dollar zur Ankurbelung der Konjunktur durchaus geholfen. Das heißt eigentlich, der Wirtschaftsmotor China läuft jetzt wieder wärmer und bedeutet das nicht eigentlich auch, dass der Ausblick für die Eurozone und für die USA positiver sein müsste?
Also in der Tat sehen wir für Europa und die Vereinigten Staaten Wachstumszahlen unter 1%. Das ist wahrscheinlich unter Potenzial und damit ausgesprochen schwach. Ich glaube, dass die anderen Blöcke nicht mehr so stark von China profitieren, wie das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Was daran liegt, dass China schon seit Jahren darauf pocht, dass ein Großteil der Produktion auch in China stattfindet, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch selbst mittlerweile in verschiedenen Produktgattungen eine sehr gute Leistung, beispielsweise Elektroautos darstellt, die dann exportiert werden können. Hinzu kommt, dass China seine Wirtschaft umbauen muss von Investitionen und Export auf Binnenmarkt und Konsum. Wir sehen, dass die Gelder, die in Infrastruktur geflossen sind, doch nicht sehr profitabel angelegt wurden und insofern ist dieser Umbau wichtig. Nichtsdestotrotz, Sebastian, hat die Kommunistische Partei gerade dieser Tage auch nochmal angekündigt, dass sie vor allen Dingen den Bauträgern unter die Arme greifen will, beziehungsweise dass sie die Banken dazu drängt, dieses zu tun, also die staatlichen Banken. Und sollte das tatsächlich geschehen, wir warten dann noch auf die Details, aber sollte das tatsächlich geschehen, dann könnte wieder mehr Vertrauen in die Wirtschaft kommen, denn einige Konsumenten haben eben nicht nur Wohnungen gekauft, sie haben sie auch bezahlt und warten jetzt auf die Fertigstellung, die nicht erfolgt, weil die Bauträger eben keine Mittel mehr haben, zur Verfügung haben, um das zu tun, weil auch der Absatz von jetzt fertiggestellten Wohnungen, die noch nicht verkauft waren, eben einfach stockt. Also insofern könnte das tatsächlich ein gutes Zeichen sein für China und für das Wachstum und für das Vertrauen der Konsumenten, die ja schon im letzten Monat ganz gut zugelegt haben. Und wie gesagt, sollte sich das fortsetzen, dann dürfte auch China mit Zahlen um die 5% in 2024 wieder wachsen können.
Ich würde nochmal, auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen gesprungen aussieht, einmal nochmal zurückspringen mit dir Richtung USA. Weil nächstes Jahr US-Präsidentschaftswahlen. In der Vergangenheit hat ja die Fed sich in der Zeit des Wahljahres relativ zurückgehalten. Was man so ein bisschen liest, ist, dass der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ja doch deutlich eng werden kann. Das heißt mittlerweile auch, dass ein dritter unabhängiger Kandidat mit Robert F. Kennedy Jr. ins Rennen mit eingestiegen ist, dem man durchaus, sage ich mal, höhere Prozentzahlen zutraut. Wie blickst du auf den US-Wahlkampf und wie würdest du das einwerten, auch im Zusammenhang mit der Fed?
Ja, ich glaube nicht, dass es zu viel Einfluss auf die Fed hat. Die Fed wird möglicherweise ganz nah um diesen Wahltermin keine Entscheidungen mehr treffen, aber auch das wird sie sicherlich von Inflation und geldpolitischen Themen abhängig machen. Der Wahlkampf selbst wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, es ist heute noch viel zu früh, da Prognosen zu erstellen. Wir alle kennen die Umfragen, nach denen Donald Trump bei der Grand Old Party weit führt. Aber auch da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und dann wird man sehen, wie im nächsten Jahr dann die Kandidaten aufgestellt werden und der Wahlkampf losgeht. Aber wie gesagt, dass das zunächst mal große Wirkungen auf die amerikanische Notenbank hat, das glaube ich eher nicht.
Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, 2024 hat doch noch etliche spannende Events vor uns, aber jetzt natürlich kurzfristig gucken wir so ein bisschen Richtung Bundeshaushalt, wie entwickelt sich dort weiter. Von daher, es heißt weiterhin achtsam zu bleiben. Vielen Dank.
Sehr gern.